SWR 2. Geld, Markt, Meinung.
Das Wirtschaftsmagazin. Heute mit Geli Hensoldt. Staus kennen wir ja alle. Von der Autobahn oder aus der Innenstadt. Aber Staus gibt es auch auf dem Wasser. Und zwar gerade jetzt im Moment. In den Häfen und auf den Flüssen, auch in Deutschland. Da stecken wir, also Sie und ich, zwar nicht selber drin, aber wir merken es trotzdem, wenn der Verkehr auf dem Wasser stockt. Denn dann funktionieren Lieferketten nicht mehr, Unternehmen fehlt's an Rohstoffen und auf einmal ist die Lieblingsschokolade im Supermarkt ausverkauft, weil zu wenig Kunststoff für die Verpackung geliefert wurde. In vielen Häfen in Europa herrscht momentan Chaos. Nichts geht mehr.
Sie brauchen sich ja nur die großen Seehäfen anschauen, also Antwerpen, Rotterdam, Seebrügge. Und da haben wir immense Wartezeiten.
Corona bringt die Fahrpläne in der weltweiten Schifffahrt durcheinander. Dazu der tagelange Stau im Suezkanal nach der Havarie des Containerschiffs Ever Given, der immer noch nachwirkt. Und der Containermangel, der Lieferketten überall auf der Welt unter Druck bringt. Die Folgen, die sehen wir auch auf den Flüssen und auf den Containerumschlagplätzen in Deutschland.
Der Anblick, den wir jetzt hier haben, dass wir gleichzeitig mehrere Binnenschiffe hier liegen haben, das ist sehr selten für Ludwigshafen. Normalerweise haben wir ein, zwei Schiffe maximal.
Stau in Sicht statt leinenlos. Die Binnenschifffahrt in der Krise, das ist unser Thema heute. Ahoi und schön, dass Sie dabei sind. Derzeit sind nur noch 25%, also ein Viertel der Ozeanfrachter, pünktlich. Manche Containerschiffe halten schon gar nicht mehr an allen Seehäfen und fahren beispielsweise an Hamburg vorbei. Was das für die Binnenschifffahrt und für die Häfen im Hinterland, in Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg zum Beispiel bedeutet, das wollte SWR-Reporterin Martina Senghas von dem Logistikunternehmen Contargo wissen.
Wer die Hafenterminals der Firma Contargo in Mannheim und Ludwigshafen nicht kennt, für den mag es hier aussehen wie immer. Massenhaft über- und nebeneinander gestapelte Container, Kräne, die hin und her schwenken, Reihenschiffe, die beladen werden.
Es ist momentan recht voll. In Ludwigshafen jetzt speziell, würde ich sagen, sind wir bestimmt bei 30-35% mehr Container, die wir hier stehen haben als sonst. Drüben in Mannheim sind wir immer am Anschlag.
Meint Andreas Röhr, der Geschäftsführer der beiden Contargo Terminals, während er mit dem Auto über das Gelände in Ludwigshafen fährt. An einer Stelle am Rhein macht er Halt und steigt aus.
Der Anblick, den wir jetzt hier haben, dass wir gleichzeitig mehrere Binnenschiffe hier liegen haben, das ist sehr selten für Ludwigshafen. Normalerweise haben wir ein, zwei Schiffe maximal. Aber dass hier auf der anderen Seite alles voll liegt, das ist schon sehr selten.
Es ist also voll in den Flusshäfen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Dahinter steckt, die Verzahnung zwischen See- und Binnenschifffahrt ist durcheinander geraten.
Genau, also wir sind ja die Schnittstelle. Also bei uns fängt die Reise eines Containers an, beziehungsweise sie hört da auf. Also wir fahren also im Exportfall mit dem Leercontainer von unserem Terminal in Ludwigshafen als Beispiel zum Kunden. Da wird der Container beladen, dann kommt er zu uns zurück. Dann ist er auf eine gewisse Binnenschifffahrtsreise gebucht, dass er ungefähr 3 Tage vor Abfahrt des Seeschiffs im Seehafen ankommt, dass da keine Lagergelder entstehen. Und dann wird er aufs Seeschiff verladen und geht in alle Welt.
Momentan ist es aber so, dass die Seeschiffe wegen Corona und dem 6 Tage lang blockierten Suezkanal ihre Fahrpläne nicht mehr halten können. Das hat Auswirkungen auf das hochkomplexe System des globalen Warenaustauschs.
Na, für die Kunden ist natürlich das Problem, dass sie ihre Ware nicht rechtzeitig wegkriegen und auch ihre Ware nicht rechtzeitig bekommen. Für uns bedeutet es eigentlich nur mehr Arbeit, weil wir die Container, die für den Export gebucht sind und das Seeschiff dann den Hafen nicht anläuft, heißt, der Container wird hier nicht verladen, der bleibt hier stehen.
Um genauer zu verstehen, wie die Mehrarbeit für die Mitarbeiter der Firma Contargo aussieht, treffen wir Jan Gass. Jan Gass ist der Betriebsleiter der Standorte Mannheim und Ludwigshafen. Er weiß, dass seine Mitarbeiter gerade am Rande ihrer Kräfte sind.
Ja, es ist also relativ hektisch. Es ist so, dass die Seehäfen kurzfristig nur für Containeranlieferungen bestimmte Zeitfenster zur Verfügung haben. Das bedeutet, so unser Schiff braucht so circa 2 Tage, bis es in Rotterdam oder Antwerpen ist. Und es kann uns passieren, dass wir ein Schiff gerade in der Beladung haben und dann auf einmal eine Information bekommen, dass ein gewisses Seeschiff sich verzögert und wir Container nicht anliefern dürfen. Dann holen wir sie wieder aus dem Schiff wieder raus.
Und dadurch haben sie zusätzliche Arbeit und das Problem, die Container lagern zu müssen. So wird es immer voller im Terminal und dadurch immer mühsamer.
Wir haben im Moment einen Mehraufwand von 80% circa.
Zusätzliche Kräfte wurden bisher nicht angestellt. Alle machen hier gerade Überstunden. Selbst bei Terminalleiter Jan Gass ist es so, dass er sein Büro zeitweise Büro sein lässt und...
Dass ich dann, jetzt sind es die letzten 6 Wochen gewesen, dann sonntags dann auch mal eine Schicht auf dem Kran einnehme, dass nicht alles an den Mitarbeitern dann quasi abgehandelt werden muss.
Ist Besserung in Sicht? Contago-Geschäftsführer Andreas Röhr ist verhalten.
Was man jetzt schon wieder hört an der Ostküste Chinas, dass da neue Ausbrüche zu verzeichnen sind und die Terminals nur eingeschränkt arbeiten, kann man sogar auf Satellitenfotos mittlerweile sehen, den Stau der Seeschiffe, die vor der Ostküste Chinas liegen und einfach nicht drankommen.
Wenn die Firma Contago trotz der durcheinander geratenen Fahrpläne drankommt und ihre Container an die Nordseehäfen bringen kann, muss es schnell gehen. Dann machen sich die Schiffe oft mit mehreren Schubleichtern, also Anhängern, auf den Weg und es wird voll auf dem Rhein. Allerdings macht dessen Pegel gerade etwas Sorge.
Weil wir jetzt gerade wieder eine Hochwasserperiode haben. Das heißt, wir können die Schiffe nicht voll zuladen, weil sie dann nicht mehr unter den Brücken durchkommen.
Es ist unschwer zu erkennen, dass die derzeitigen Schwierigkeiten im See- und Binnenschiffverkehr Kosten verursachen. Und die Frage stellt sich, wer bezahlt sie? Andreas Röhr mutmaßt.
Im Endeffekt die Ware, also der Endkunde.
Ja, und damit wir alle. Kommen wir das jetzt schon zu spüren, wenn wir T-Shirts kaufen oder ein neues Elektronikteil zum Beispiel? Ich frage nach bei der Außenhandelsvereinigung des deutschen Einzelhandels in Berlin. Die Antwort dort ist klar. Vor allem, was aus China importiert wird, das wird teurer. Erstmal für die Händler, die Waren dann weiterverkaufen. Und das liegt vor allem an den steigenden Containerpreisen. Im Oktober kostete ein Container, der von Asien nach Nordeuropa verschifft wurde, noch 2000 US-Dollar. Heute sind es 11.000 US-Dollar. Die gute Nachricht, diese Preiserhöhung, die geben die Händler, die natürlich bezahlen müssen irgendwie, nicht immer an uns Kundinnen und Kunden weiter. Noch nicht zumindest. Aber je länger das aktuelle Chaos geht, desto wahrscheinlicher ist, dass das irgendwann auch bei uns und unserem Geldbeutel ankommt. Stau in Sicht statt Leinen los? Die Binnenschifffahrt in der Krise. Das ist unser Thema in Geldmarktmeinung heute. Und das ist auch das Thema von Cyril Alias. Er ist Logistikexperte am Entwicklungszentrum für Schiffstechnik und Transportsysteme in Duisburg. Hallo, Herr Alias.
Ja, guten Tag. Hallo, Frau Hensoldt.
Welche Folgen hat denn das Chaos in den Seehäfen und in der weltweiten Containerschifffahrt für die Binnenschiffer, die in Häfen wie Antwerpen oder Rotterdam Waren abholen oder anliefern?
Da haben wir immense Wartezeiten. Man muss sich das so vorstellen, dass da Krankapazitäten da sind, die halt eine Konkurrenz zwischen Seeschifffahrt und Binnenschifffahrt zur Folge haben. So ein Kran könnte halt ein großes Seeschiff entladen oder so ein kleines Binnenschiff. Allein aus ökonomischen Gründen macht natürlich die Seeschiffentladung deutlich mehr Sinn für einen Hafen. Das führt aber dazu, dass die ganzen Binnenschiffer da immense Wartezeiten, also wir reden von über 100 Stunden mitunter. Ja, also das ist unfassbar, was da los ist. Also das ist, glaube ich, klar, dass wir dort immensen Bedarf an Optimierung hätten. Also ich mache mal ein Beispiel, die Ankunftsprognosen der Schiffe. Heute ist es ja quasi eine Blackbox. Also eigentlich kann man sagen, Überraschung, ich bin da. Frage wäre halt tatsächlich, inwieweit auch Häfen besser ihre Ressourcen disponieren könnten, wenn sie wüssten, wann welche Schiffe hier ankommen.
Naja, aber das klingt jetzt nicht so kompliziert. Man müsste doch nur die Schiffe mit der entsprechenden Technik ausstatten, oder?
So, das können Sie ja so weitergeben. Also natürlich, das ist ja genau der Punkt. Also das ist anderswo schon gang und gäbe.
Die Binnenschifffahrt, die hatte ja schon vor der aktuellen Situation Schwierigkeiten und Probleme und verliert ja auch an Bedeutung. Der Anteil der Binnenschifffahrt am Güterverkehr insgesamt ist in Deutschland zurückgegangen. Ein Grund, klar, die Niedrigwasserstände, die vielen zu schaffen machen, eine Folge des Klimawandels. Auf den Wasserstraßen müsste deshalb einiges erneuert und auch ausgebaut werden. Fehlt vielleicht auch die politische Unterstützung? Unterstützung?
Das ist schwer. Natürlich könnte man sagen, warum wird die Schifffahrt nicht auch so gefördert, wie die Straße gefördert wird? Dass man einfach eine vernünftige Infrastrukturpolitik dort fährt, die Schleusen ausbessert, die niedrigen Brücken anhebt und dass man diese Probleme angeht, um eben einen Verkehrsträger zu sichern und zu halten und attraktiver zu machen. Das wäre ein Beispiel. Ich bin kein Freund davon, stark regulativ ins Marktgeschehen einzugreifen, weil es gibt Gründe, warum ein Verlader einen bestimmten Verkehrsträger bevorzugt. Man müsste eher, meiner Meinung nach, darauf hinwirken, ist es eigentlich für einen Verlader, für jemanden, der etwas produziert und versendet, so wahnsinnig wichtig, dass etwas schnell transportiert wird? Oder geht es um die Pünktlichkeit? Weil eines der großen systemischen Vorteile der Binnenschifffahrt ist ihre Verlässlichkeit. Den Zulieferteilen oder den Transportgütern tut es in der Regel nicht weh, wenn sie statt 4 Tagen auf der Autobahn 2 Wochen auf der Wasserstraße wären. So, also das heißt, es geht also um ein Umdenken in den Unternehmen. Es fehlt da schon in einer Ausbildung oder im Studium die Kenntnis unter den Logistikern, was die Binnenschifffahrt kann. Also das ist wirklich eine andere Welt. So, also dass man LKW-Systeme, Netzwerke, Buchungssysteme kennenlernt, das ist ganz normal in der Ausbildung. Wie sich die Binnenschifffahrt dort zusammensetzt, das ist unbekannt.
Die meisten Waren in Deutschland, ungefähr 70%, die werden im Moment auf LKWs geladen und mit LKWs transportiert. Die Binnenschifffahrt, die kommt nur auf 7%. Und wenn Deutschland aus der Kohle aussteigt, dann fällt auch noch ein großer Auftraggeber für die Binnenschiffer weg. Die transportieren im Moment ja auch Kohle. Gibt es denn alternative Geschäftsmodelle, also Möglichkeiten, wo man die Binnenschifffahrt noch einsetzen könnte?
Warum kann man beispielsweise nicht innerstädtische Anlieferungen auch mit dem Binnenschiff denken? Wenn Sie an Paris oder an Lyon in Frankreich denken, da ist das ganze Thema Entsorgungslogistik auf die Wasserstraße verschoben. Also es gibt durchaus interessante und verfolgungswürdige Lösungen, die man sich anschauen müsste. In Berlin beispielsweise gibt es den Verkehr von Baustoffen für die großen Baustellen von einem großen mexikanischen Konzern, den er komplett auf die Wasserstraße umgestellt hat. Also ich will damit sagen, es sind Nischenlösungen. Ich bin mir nicht sicher, ob die wirklich alle 1:1 global multiplizierbar sind. Aber dass wir alle miteinander aufgefordert sind, unsere Schiffe besser in regional passende Systeme oder Lösungen einzubetten. Also einfach ein Stück weit auch innovativer denken. Das wäre, glaube ich, ein Wunsch, wie sich die Branche weiterentwickeln könnte. Das ist gut für Sie, aber es ist auch gut für die Gesellschaft.
Danke an Cyril Alias. Er ist Logistikexperte am Entwicklungszentrum für Schiffstechnik und Transportsysteme e.V.
Ja, gerne. Tschüss.
Der Anteil der Binnenschiffe am Transportwesen in Deutschland, der ist ausbaubar. Für viele Unternehmen aber spielt die Binnenschifffahrt schon jetzt eine ganz wichtige Rolle. Die BASF in Ludwigshafen zum Beispiel. SWR-Reporter Wolfgang Brauer über einen Konzern, der vom Rhein abhängig ist wie sonst kaum einer. Und der deshalb auch weiß, mit welchen Problemen die Binnenschifffahrt zu kämpfen hat.
Der Rhein ist die Lebensader für die BASF. Wir holen eine riesige Menge von Rohstoffen in dieses Werk hinein, und zwar über das Binnenschiff zu einem Großteil, nämlich mit über 50%.
Denn mit Binnenschiffen lassen sich große Mengen kostengünstig transportieren, sagt Ralf Busche, der Leiter der Standortlogistik bei der BASF in Ludwigshafen. Ohne den Rhein wäre der Chemiekonzern nicht denkbar. 10 Kilometer lang erstreckt sich das Ludwigshafener Werksgelände am Fluss entlang. 3 Häfen unterhält das Unternehmen. Mehr als 1 Dutzend Binnenschiffe legen pro Tag an und liefern chemische Grundstoffe. Aber der Wasserweg ist manchmal auch problematisch. Zum Beispiel, wenn es auf dem Rhein Niedrigwasser gibt, so wie 2018.
Wir mussten die Produktion einschränken, das heißt, wir mussten unseren Verbund runterfahren.
Denn die oft alten Schiffe konnten wegen des niedrigen Wasserstandes weniger beladen werden oder gar nicht mehr fahren. Es gab zu wenig Frachtkähne mit niedrigem Tiefgang. Die Folge, es kam weniger chemische Grundstoffe im Werk in Ludwigshafen an. Das Niedrigwasser vor 3 Jahren schmälerte das BASF-Ergebnis um 250 Millionen Euro. Daraus hat der Chemiekonzern gelernt, erklärt Logistikleiter Ralf Busche.
Das heißt, wenn wir früher in die Zukunft geguckt hatten, dann wussten wir so etwa 3 Tage im Voraus, was wird etwa der Wasserstand an den wesentlichen Pegeln sein. Heute wissen wir 6 Wochen im Voraus, was der Pegel sein wird. Das gibt mir Planungssicherheit. Sicherheit für die nächsten Wochen.
Außerdem investiert die BASF in neue Technologien und neue Schiffe, die auch bei Niedrigwasser eine große Ladung ermöglichen.
Wir haben uns ein eigenes Schiff gebaut mit einem innovativen Design. Das ist unser sogenanntes Neo-Schiff, was wir selber entwickelt haben, für niedrigwasserfahrende Schiffe auf dem Rhein.
Es soll Ende 2022 oder Anfang 2023 in Betrieb genommen werden und wird dann zu den größten Tankschiffen auf dem Rhein gehören. Nicht nur die BASF. Auch viele andere Unternehmen sind auf den Rhein und die anderen Bundeswasserstraßen angewiesen. Damit diese für die Industrie weiter attraktiv bleiben, muss in die veraltete Infrastruktur investiert werden, fordert Andreas Fehler, Pressesprecher der Chemie Baden-Württemberg.
Im Wesentlichen ist die Politik gefordert und hinzugehört, dass die Infrastruktur in Deutschland verbessert wird, einerseits, aber zumindest auf dem Stand gehalten wird, den wir jetzt haben. Und das heißt, dass massive Reparaturen stattfinden müssen. Und dazu gehört auch, dass eben Schleusen modernisiert werden. Dazu gehört auch, dass entsprechend die Häfen ausgebaut werden, wenn man tatsächlich diesen klimagünstigen Weg des Transportes auf den Wasserwegen nutzen möchte.
Denn die chemische Industrie, die für mehr als 10% des Transportaufkommens auf Binnenschiffen in Deutschland sorgt, möchte den umweltfreundlichen Transport auf dem Wasser weiter ausbauen.
Umweltfreundlichen Transport ausbauen klingt erstmal gut, aber wie umweltfreundlich ist die Binnenschifffahrt denn überhaupt? Mit dieser Frage beschäftigt sich Falk von Seck, Professor für nachhaltige Logistik und Transportmanagement an der Jadehochschule in Elsfleth. Herr Professor von Seck, macht es denn aus ökologischen Gründen wirklich Sinn, auf Binnenschifffahrt zu setzen?
Also es ist absolut sinnvoll, auf Binnenschifffahrt zu setzen, allein schon deshalb, weil bekanntlich also ein Binnenschiff im Vergleich zum 40-Tonnen-Sattelzug also nur ein Drittel des Energieverbrauches hat, bezogen auf dieselbe transportierte Menge, ergo auch nur ein Drittel der Treibhausgase ausstößt. Das ist schon vernünftig. Insofern, ja, umweltfreundlich ist dieses Verkehrsmittel, aber wenn wir hier etwas verbessern wollen, dann müssen wir an verschiedene Stellgrößen gehen, beispielsweise an die Infrastruktur, die verbessert werden muss. Und das ist heute noch längst nicht gegeben.
Wenn man die Binnenschifffahrt, auch weil sie umweltfreundlicher ist, ausbauen will, dann hat das auch einen Preis und natürlich auch einen ökologischen, weil der Ausbau von Wasserstraßen eben auch Folgen für die Natur hat. Wie hoch wäre denn unterm Strich dieser Preis, den man dann zu zahlen hätte?
Ein Preis, eine Kostenseite hat ja auch immer eine Ertragsseite. Ich möchte vielleicht mit dem Ertrag beginnen. Was erreichen wir damit, wenn wir hier investieren? Binnenschifffahrt ist also ganz klar, was zum Beispiel Unfälle angeht oder auch gefährliche Güter, die sich ansonsten auf der Straße bewegen. Ein Transportmedium, was hier außerordentlich viel mehr Sicherheit bringen kann. Bestimmte Sachen, die heute auf der Straße in den Ballungsräumen, Emissionen, Lärm, aber auch Verstopfung, Staus bringen, die kann man durch Binnenschiff lösen. Also man hat Erträge und dem stehen dann Kosten gegenüber. Und was wäre der Preis? Der Preis wäre natürlich, dass man Schleusen upgraden müsste, Baggerungsarbeiten, überhaupt Schiffbarkeit der Wasserwege deutlich verbessern. Da hat der Bund allerdings in den letzten Jahren auch große Programme aufgelegt, die jetzt umgesetzt werden müssen. Toi, toi. Also der Preis ist bei solchen Dingen, dass man natürlich in Habitate eingreift, dass Verkehre auf dem Wasser auch möglicherweise dann Vögel, Fische, Freizeit konkurrierend beeinflussen. Ja, aber ich persönlich sehe das in der globalen Betrachtung zu den anderen Verkehrsträgern also schon als wirklich sinnvoll an, denn die Binnenschifffahrt ist hier neben der Bahn etwa gleich hoch die umweltfreundlichste Transportvariante.
Und auch deshalb eine, die die Politik in Zeiten des Klimawandels auf dem Schirm haben sollte. Danke an Professor von Seck. Und damit zu Thomas Marwein, Mitglied der Grünen im baden-württembergischen Landtag. Herr Marwein, ganz ehrlich, liegt Ihnen denn die Binnenschifffahrt am Herzen?
Ja, eindeutig. Also ich finde, die Binnenschifffahrt ist immer noch unterrepräsentiert in der Leistung der Güter.
Klar, aber wer mit Vertretern der Branche spricht, der hört ganz oft auch, die Politik, die kümmert sich nicht ausreichend um uns und um unsere Bedürfnisse. Die Autoindustrie, die ist viel dichter dran an den Entscheidern, hat viel mehr Einfluss. Kümmern Sie sich denn um die Binnenschiffer?
Also ich kümmere mich im Rahmen meiner Möglichkeiten darum, aber das ist sicherlich richtig. Also die haben keine Lobby wie jetzt wie die Autoindustrie oder der Güterverkehr auf der Straße.
Aber müsste da nicht mehr passieren, eben damit die Binnenschifffahrt auch konkurrenzfähig bleibt oder noch konkurrenzfähiger wird?
Das ist das, was wir hier in Baden-Württemberg machen. Das ist der Schleusenausbau am Neckar. Wir haben hier 26, 27 Schleusen. Die sind alle im katastrophalen Zustand. Das ist wirklich eine Riesenaufgabe. Und der Bund hat bisher den Neckar eher links liegen gelassen. Es tut sich ein bisschen was. Ich hatte eine Anfrage, da hat der Bund gesagt, bis zum Jahr 2080 sollen alle Schleusen fertig sein. Dann hat er aber in der zweiten Antwort noch gesagt, ja, also sie machen größere Anstrengungen, dass es bis 2050 fertig wird.
Damit die Schiffe, die dann spätestens 2050 unterwegs sind, zumindest so grün wie möglich fahren, braucht es da auch noch politische Unterstützung? Also für die Autoindustrie gab es ja zum Beispiel mal eine Abwrackprämie. Wäre denn sowas auch aus ökologischen Gründen für die Schifffahrt auch denkbar?
Ja, also irgendeine Form von Unterstützung muss es geben. Also entweder für die Umrüstung. Und ich glaube, ich würde auch sehr sagen, eher für die Umrüstung, weil die Binnenschiffe, die haben so eine Lebensdauer von bis zu 70 Jahren. Ja, und wenn man da sagt, also jetzt beteiligen wir uns wesentlich an der Umrüstung, dann wäre das schon mal eine gute Sache.
Sagt der grünen Politiker Thomas Marwein aus Baden-Württemberg. Umrüstung ist eine Möglichkeit, Schiffe grüner zu machen. Aber es gibt auch Projekte, die noch weitergehen. In Sachsen-Anhalt wird gerade ein Schubboot gebaut, das mit Wasserstoff angetrieben wird. Das ist bisher weltweit einmalig. 13 Millionen Euro sind in das Projekt geflossen. Seit 2019 wurde an dem Schiff namens Elektra in der Werft Bartel in Derben gebaut. Unsere Reporterin Marila Zielke hat an Bord den Projektleiter getroffen. Professor Gerd Holbach von der Technischen Universität Berlin.
Wir sitzen jetzt hier auf dem Schubboot auf der Elektra am alten Elbarm. Überall sind Schrauben, Kabel, Leitern. Zuständig für dieses wunderschöne Prachtexemplar, was übrigens weltweit einmalig ist, ist der Gerd Holbach. Sie kommen aus Berlin, sind dort an der TU beschäftigt. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass Sie gesagt haben, wir entwickeln sowas überhaupt?
Ja, letztendlich geht das Ganze auf einen Neujahrsempfang 2015 zurück bei unserem Partner, der Behala, den Berlin den Hafen betreibt. Und da wurde immer viel berichtet über Schifffahrt in Berlin. Und dann, man stellte fest, um 1908 gab es über 120 akkuelektrische Kähne in Berlin schon, die Ziegel nach Berlin gebracht haben, die Kartoffeln nach Berlin, alles schon gemacht. Und ja, und dann haben wir viel drüber erzählt und irgendwann haben wir gesagt, naja, es wird langweilig. Können wir das nicht auch, was unsere Großeltern schon hingekriegt haben?
Es ist noch so grün, rostfarben, angestrichen. Wir sind jetzt am Herzstück, glaube ich, angekommen.
Ja, einen der Herzstücke. Das ist das Energiezentrum. Letztendlich hier laufen alle Energieströme des Schiffes zusammen. Das heißt, wir haben eine Photovoltaik, die hat Gleichstrom. Wir haben Brennstoffzellen, die Gleichstrom. Wir haben aber auch Akkus, die Gleichstrom haben. Die werden hier alle zusammengebündelt, letztendlich in das Bordnetz verteilt und auch mal hier diese Größenordnung wieder mit den Schaltschränken. Man sieht links und rechts von uns 6 Meter lang nur Schaltschränke, die alle notwendig sind, eben das ganze System hier wirklich energetisch zu verwalten und zu steuern. Weil wir haben immer das Problem oder die Herausforderung, das Schiff ist nur 20 Meter und 8,20 Meter breit und da muss alles drauf und dann muss das Ding noch schwimmen.
Was ist denn da?
Das ist jetzt quasi gerade die Erstinbetriebnahme des Wasserstoffs in Gänge. Wir haben quasi 6 Wasserstoffbehälter hier, Tanks, die entsprechend angeschlossen werden. Und das passiert gerade im Moment und dazu müssen erstmal die Rohrleitungen auf Dichtigkeit geprüft werden. Das macht man mit Stickstoff und in der nächsten Stufe dann mit Wasserstoff. Und bis heute Abend werden wir dann soweit sein, dass der Wasserstoff schon mal zu den Brennstoffzellen fließt, die sich dann ein Deck höher befinden und die letztendlich die Energie des Wasserstoffs in elektrische Energie umwandeln.
Was meinen Sie denn so in 10 Jahren oder in 20 Jahren? Wird sich sowas durchsetzen?
Ich hoffe es nicht nur, ich denke es auch. Also im Prinzip haben wir ein Energiekonzept entwickelt. Elektra ist also ein Energiekonzept auf einem Schubboot. Und das ist eine Blaupause, was eben für gerade Behördenfahrzeuge, andere Schubboote ideal umsetzbar ist. Und mit wachsender Leistungsstärke jetzt der Brennstoffzellen, die ja auch wichtig sind, auch etwas für die Rheinschifffahrt. Ich will nicht sagen, dass wir vorher alles genau wussten, was wir tun oder was haben, aber wir haben viel gelernt, wir haben es hingekriegt. Letztendlich, ich habe einen Projektkollegen, der sagt das immer sehr schön, der sagt, ich habe noch nie ein Schiff erlebt, wo so viel Technik auf so wenig Raum ist.
Die Elektra ist im Vergleich zu anderen Schiffen besonders umweltverträglich. Sie ist frei von schädlichen Emissionen und stößt keinerlei Schadstoffe aus. Ja, und auch in Sachen Lärm ist das wasserstoffbetriebene Schubboot enorm leise. Und das ist ja vor allem in Ballungsräumen in Berlin und Brandenburg von Vorteil, wo es vorerst zum Einsatz kommen soll.
Anfang August wird das weltweit erste Wasserstoffboot Elektra zum ersten Mal ablegen. Geplant sind dann Testfahrten unter anderem auf der Elbe. Aber bis Schiffe wie die Elektra in größerer Zahl auf den Flüssen und Kanälen in Deutschland schippern, wird's wohl noch eine Weile dauern. Trotzdem, die Binnenschifffahrt hat Potenzial. Ökonomisch und ökologisch. Aber damit sie dieses Potenzial auch wirklich ausschöpfen kann, muss sich noch einiges verändern. Sonst heißt es weiterhin Stau in Sicht statt Leinen los. Das war Geldmarktmeinung. Mein Name ist Geli Hensoldt.